Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildpflanzen-Podcast von Melanie Göderiken und Mo Röttgen. Es gibt eine Frage, die ich bei meinen Wildpflanzenveranstaltungen immer wieder gestellt bekomme. Wie sieht es eigentlich mit dem Fuchsbandwurm aus? Oder du fängst an, dich mit Wildpflanzen zu beschäftigen und auf einmal meldet sich diese Stimme im Kopf, die Stimme deiner Tante, deiner Schwiegermutter oder irgendeines Forumbeitrags, den du mal gelesen hast, und die sagt: Vorsicht, Fuchsbandwurm, davon stirbt man. Davon habe ich auch immer wieder Menschen in meinen Kursen, in meinen Online-Kursen, die Angst haben, Wildpflanzen zu sammeln aufgrund des Fuchsbandwurms. Und diese Angst möchte ich mit dieser Folge hier nehmen. Ja? Heute geht's um genau die Frage: Wie gefährlich ist der Fuchsbandwurm wirklich, wenn ich Wildkräuter oder Beeren sammle? Nicht in der Theorie und auch nicht im Worst-Case-Szenario, sondern wirklich auf Zahlen basiert. Es gibt Institute wie das Robert-Koch-Institut, die AGES in Österreich und auch das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz, die tatsächliche Zahlen und Fakten vorliegen haben. Und die gucken wir uns heute mal ganz genau an. Und ich verspreche dir, am Ende dieser Folge wirst du wesentlich entspannter Wildpflanzen sammeln können, falls du eben immer wieder diesen Satz im Kopf hast: Nein, sammle keine Wildpflanzen wegen dem Fuchsbandwurm, der ist doch so gefährlich. Du wirst wissen, was real ist und was Panikmache ist. Du wirst wissen, wer das Risiko tatsächlich trägt. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht jemand wie du, der Wildpflanzen sammelt. Und du wirst wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen sinnvoll sind und welche nur Theater. Ja? Ich nehme dich also heute mit in diese Folge und wir schauen uns mal an, okay, was ist der Fuchsbandwurm überhaupt? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr? Wie sieht's eigentlich mit dem Hundebandwurm aus? Was sind jetzt wirklich die Zahlen? Wer erkrankt wirklich? Und das Ganze gucken wir uns natürlich auch in Bezug auf unser Wildpflanzenthema an. Also, fangen wir mal an. Ja, was ist der Fuchsbandwurm überhaupt? Der Fuchsbandwurm heißt mit lateinischem Namen Echinococcus multilocularis. Und er ist, das überrascht die meisten vielleicht, wirklich winzig. 2 bis 4, Achtung, Millimeter. So lang wie ein Buchstabe in deiner Lieblingstageszeitung. Also wirklich winzig klein. Er lebt nicht im Fuchs als Larve oder sowas. Er lebt im Dünndarm von Füchsen als ausgewachsener Bandwurm. Selten auch in Hunden und Katzen. Da hängt er an der Darmwand und produziert die Eier. Und zwar ziemlich viele, Tausende. Und alle paar Wochen löst sich das letzte Bandwurmglied ab, voller Eier, und wird dann über den Kot ausgeschieden. Ziemlich eklig, wie ich finde. Aber so läuft es sachlich ab. Jetzt wird's interessant. Diese Eier sind kein Endprodukt. Sie sind jetzt ein Zwischenschritt. Der Bandwurm braucht einen Zwischenwirt, um seinen Lebenszyklus zu schließen. Und das sind in der Natur zum Beispiel kleine Nagetiere. Feldmäuse, Schermäuse, die fressen die Eier vom Boden. Die Larven schlüpfen im Darm, wandern in die Leber, bilden dort einen schwammartigen Tumor mit tausenden neuen Wurmanlagen. Der Fuchs frisst die Maus. Im Fuchsdarm reift der Bandwurm wieder. Kreis geschlossen. Das ist so köstlich. So, das ist jetzt dieser natürliche Kreislauf, ja? Der Mensch passt da jetzt ganz offensichtlich nicht rein. Wenn ein Mensch Bandwurmeier verschluckt, aus Versehen, das passiert in der Natur nicht freiwillig, dann nennen die Parasitologen ihn einen Fehlzwischenwirt. Wir sind eine Sackgasse. Der Bandwurm kann sich in uns nicht fertig entwickeln. Aber, und das ist das Problem, die Larve kann es schon. Und genau Das ist das Problem, ja. Die Larve wandert in die Leber und dort fängt sie an zu wachsen. Sehr langsam und auch nicht aggressiv. Tumorähnlich, ja, über Jahre hinweg, 10, 15, manchmal sogar 20 Jahre, bevor überhaupt erste Symptome auftreten. Und diese Krankheit, die dann daraus resultiert, heißt alveoläre Echinokokose. Sie ist super selten, aber sie ist auch sehr ernst. Und sie wird oft dann eben zu spät diagnostiziert oder auch sehr spät diagnostiziert, weil sie so unauffällig wächst. Und genau das macht sie eben zur perfekten Angstvorlage, ja. Aber wir kommen gleich nochmal zu den echten Zahlen. Wie infiziere ich mich denn jetzt wirklich? Ne? Ich kenne so viele Geschichten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die immer wieder das Gleiche erzählen. Im Kern ist es nämlich zum Beispiel die große Angst davor, Brombeeren im Wald zu sammeln, weil wenn ich die Brombeeren sammle, dann bekomme ich den Fuchsbandwurm. Deswegen bitte keine Brombeeren im Wald sammeln. So, das ist deren Geschichte, die sie erzählt bekommen haben und die immer wieder abgespult wird. Und das wird natürlich auch übertragen auf das Wildpflanzen sammeln im Wald oder auf der Wiese, wo auch immer. Also, nochmal zur Frage, wie infiziert man sich jetzt wirklich? Und das ist jetzt etwas unbefriedigend. Laut diesen Instituten und dem, was ich jetzt recherchiert habe, ist es so, dass wir es nicht ganz genau wissen. Zitat aus einer leider etwas schon veralteten Studie aus 2004 in der Fachzeitschrift Emerging Infection Diseases. Da ist eine Studie aus der Universität Ulm und des Robert-Koch-Institutes erschienen. Die exakte Übertragungsroute ist unklar und das hat einen einfachen Grund. Zwischen Infektion und Diagnose liegen oft eben diese 10 bis 15 Jahre, also diese wahnsinnig lange Zeitspanne. Und jetzt muss man sich halt mal eben selbst fragen, so, was hast du denn konkret vor 15 Jahren im Wald gegessen? Keine Ahnung, ne? Und genau das ist eben das Problem epidemiologischer Studien hier. Was wir wissen, die Eier des Fuchsbandwurmes sind extrem zäh. Ja, in feuchter Umgebung überleben sie tatsächlich mehrere Monate. Sie sind klein, also super klein. Mit bloßem Auge kann man sie gar nicht sehen. Und sie überstehen den Kühlschrank. Ja, sie überstehen einen normalen Tiefkühler bis minus 18 Grad und zuverlässig abgetötet werden können sie tatsächlich nur durch Hitze ab etwa 70 Grad Celsius. Also das ist der Garant dafür, dass die Eier tatsächlich abgetötet werden. Wie kommen sie jetzt in den Menschen? Theoretisch über drei Wege. Erstens direkt vom Tier, also du streichelst zum Beispiel einen Hund, der durchs Gebüsch gelaufen ist. Im Fell hängen jetzt die Eier, du fasst dir an den Mund, klassische Schmierinfektion, das gilt als der wahrscheinlichste Hauptweg tatsächlich. Der zweite Weg über kontaminierten Boden, du arbeitest im Garten, hast Erde an den Händen, isst dazwischen ein Stück Brot, auch klassisch, ne? Über die Finger wandern dann eben auch die Eier in deinen Körper. Und drittens über Lebensmittel, an denen Eier kleben. Also Beeren zum Beispiel vom Strauch, Wildkräuter vom Waldboden, Fallobst aus dem Garten, Gemüse, das ja bodennah wächst. Und genau dieser dritte Punkt, der ist es, der so diese ganze Wildkräuterangst auslöst. Aber schon mal als Vorab-Spoiler, bei den großen Risikofaktorstudien spielt der Lebensmittelweg eine tatsächlich sehr kleine Rolle. Ja, die wirklichen Risiken, die liegen woanders. Und wichtig noch zu wissen, Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Ja, wenn du jemanden kennst, der Echinokokose hat, du kannst dich nicht bei diesem Menschen anstecken. Nicht beim Reden, nicht beim Umarmen, nicht beim, ich weiß nicht was, gemeinsam essen. Es ist nicht möglich. Jetzt haben wir ja den Fuchsbandwurm, aber es gibt auch den Hundebandwurm, der oft vergessene Verwandte, würde ich mal sagen. Es gibt, ja, vielleicht kann man ihn als seinen Cousin betiteln, ja, den kleinen Hundebandwurm, lateinisch Echinococcus granulosus. Er ist etwas größer, 4 bis 7 Millimeter und biologisch ein anderer Typ. Der Hundebandwurm lebt, wie der Name sagt, primär im Hund, aber nicht nur in jedem Schoßhündchen, sondern vor allem in Hunden, die Zugang zu rohem Schaf, Ziegen oder Rinderfleisch haben. Also Schäferhunde in der Mittelmeerregion, zum Beispiel Streuner auf dem Balkan, Hütehunde. Und wenn ein Mensch sich infiziert, bekommt er die zystische Echinokokose. Ich tue mich schwer mit diesem Wort. Vielleicht hast du es schon gehört. Und die ist, das ist wichtig, ein anderes Krankheitsbild als die alveoläre.
Ja.
Also beim Hundebandwurm bildet sich eine klar abgegrenzte Zyste, eine Kapsel, manchmal in der Leber, manchmal in der Lunge. Sie wächst, aber sie infiltriert nicht. Das ist der Unterschied. Und sie verhält sich eher wie eine Wasserblase als ein Tumor. Und in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, da ist der Hundebandwurm tatsächlich kaum heimisch. Das Robert-Koch-Institut meldet in Deutschland regelmäßig Fälle. Es ist eine meldepflichtige Krankheit, im Schnitt ca. 75 pro Jahr, aber die überwiegende Mehrheit davon ist importiert tatsächlich. Menschen, die zum Beispiel in der Türkei, in Marokko, im Balkan oder Südamerika gelebt oder auch Urlaub gemacht haben, von denen, also es gibt so 83 Fälle in 2018, da wurden zum Beispiel nur 6 wahrscheinlich in Deutschland selbst erworben. Und ähnlich ist es auch in Österreich. Also da wurden 2024 29 Fälle gemeldet und der überwiegende Teil mit Auslandsbezug. Heißt, also wenn du in Deutschland in den Wald gehst und zum Beispiel Bärlauch pflückst, ja, der Hundebandwurm ist für dich praktisch kein Thema. Anders wäre es eben, wenn du in den Bergen Sardiniens oder im ländlichen Anatolien Schafskäse von der Quelle isst. Aber das geht jetzt hier zu weit. Ja. Kommen wir mal zu den Zahlen. Den echten Fakten. Wie viele Menschen erkranken tatsächlich? Und das, finde ich, ist jetzt eigentlich der wichtigste Fakt. Wir haben hier ganz klare Zahlen vom Robert-Koch-Institut Deutschland. Und bei der alveolären Echinokokose Neuerkrankungen pro Jahr typischerweise zwischen 25 und 50 Fällen. In ganz Deutschland, bei 84 Millionen Einwohnern. Das sind jetzt etwa 0,03 bis 0,06 Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr oder anders gesagt 3 bis 6 Fälle pro 10 Millionen Menschen. In Österreich ist es sehr ähnlich. Ja, in Österreich durchschnittlich 11 Fälle pro Jahr zwischen 2012 und 2024 laut AGES. 2024 waren es 25 Fälle und in der Schweiz, wo die Krankheit seit 97 nicht mehr meldepflichtig ist, schätzen die Behörden 10 bis 20 Neuerkrankungen pro Jahr. So, eine große in 2025 in Lancet Infectious Diseases erschienene europaweite Übersichtsstudie, die hat alle Daten von 97 bis 2023 nochmal zusammengetragen. 4207 dokumentierte Fälle in ganz Europa über 26 Jahre. Das ist weniger als 170 Fälle pro Jahr auf einem Kontinent mit über 700 Millionen Menschen. Die mittlere jährliche Inzidenz in Europa 0,063 pro 100.000 Einwohnern. Und ich gebe jetzt nochmal ein paar Vergleiche, damit das einzuordnen ist. Verkehrstote in Deutschland 2024, 2770. Das sind etwa 8 Tote pro Tag. Im Vergleich zu 25 bis 50 Echinokokose-Erkrankungen pro Jahr, nicht Todesfällen, Erkrankungen. Das heißt, wenn du im Wald spazieren gehst, ist das Risiko wirklich sehr, sehr gering, dass du dich mit dem Bandwurm infizierst. Also es ist verschwindend gering. Jetzt gibt es noch was Wichtiges zur Einordnung. Es gibt natürlich Regionen, da ist der Fuchsbandwurm weiter verbreitet. Sogenannte hochendemische Gebiete sind nach RKI-Definition Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, die Nordschweiz, Westösterreich, also Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Ostfrankreich. Wer dort lebt, hat ein erhöhtes Risiko gegenüber jemandem in Hamburg oder der Nordsee. Und Trends zeigen einen ganz leichten Anstieg in den letzten 20 Jahren, aber das hat mehrere Gründe. Höhere Fuchspopulationen, zum Beispiel wegen erfolgreicher Tollwutimpfungen, bessere Diagnostik, auch höhere Meldedisziplin. Es ist nicht so, dass Wildkräutersammeln plötzlich gefährlicher geworden wäre. Ja? Das hier mal kurz am Rande direkt erwähnt. So, wer trägt denn jetzt eigentlich das echte Risiko? Und ich muss einfach nochmal diese Zahlen vorlesen, ja. Fuchsbandwurm. Infektionen zwischen 1997 und 2023. In ganz Europa gab es in über 26 Jahren 4207 Fälle, ja, auf 700 Millionen Menschen. Also, wer trägt jetzt das echte Risiko? Das ist die Frage, die mich noch umgetrieben hat, denn ich möchte das ja hier mit dieser Folge auch entkräften, dass wir als Wildkräutersammlerinnen und Sammler stark gefährdet sind. Gucken wir uns das mal genau an. Es gibt eine Studie, eine entscheidende Studie hier, ist die Kernstudie aus dem Jahr 2004, eine Fallkontrollstudie an der Uni Ulm in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, 40 Patientinnen mit alveolärer Echinokokose, 120 nach Alter und Wohnort gematchte Kontrollpersonen, detaillierte Befragung zu allem, was sie in den 10 Jahren vor der Diagnose getan haben. Ne? Und die stärksten Risikofaktoren gemessen als Odds Ratio, das ist im Grunde der Faktor, um den das Risiko erhöht ist, sind Besitzerinnen und Besitzer von Hunden, die wild gerissen haben, Risiko 18-fach höher. Das ist so der absolute Spitzenreiter. Dann wohnen in einem Bauernhaus, Risiko 6,4-fach erhöht. Hunde, die unbeaufsichtigt draußen herumlaufen, 6,1-fach. Holz sammeln im Wald, 4,7-fach. Landwirt sein, ebenfalls ein erhöhtes Risiko um 4,7. Gras kauen, du steckst dir einfach einen Grashalm zwischen die Zähne und kaust darauf rum. So ganz Cowboy-klassisch, da hast du auch ein erhöhtes Risiko, 4,4. Und dann gibt's natürlich noch die beruflichen Waldarbeiter. Die haben auch ein 2,8-faches erhöhtes Risiko. Eigener Gemüseanbau sind 2,5-fach und Freigängerkatzen bilden das Schlusslicht. 2,3-fache Erhöhung. Und jetzt das eigentlich Interessante für uns. Die Studie hat ausdrücklich gefragt, wer hat ungewaschene rohe Beeren, Pilze, Wildkräuter, Salate oder Gemüse gegessen? Das Ergebnis im Originalwortlaut lautet: der Verzehr von ungewaschenem oder rohem Gemüse, Salaten, Kräutern, Beeren oder Pilzen erschien nicht als wichtiger für alveoläre Echinokokose. Und es gibt eine Ausnahme bei den Lebensmitteln und das sind ungewaschene Erdbeeren. Die haben auch einen Risikofaktor von 2,2 oder einen erhöhteren, ne? Risikofaktor von 2,2. Aber selbst das ist, und das rechnen die Autoren explizit aus, nicht ausreichend, um einen großen Anteil der Fälle zu erklären. Ja, stattdessen 65% aller Fälle in dieser Studie sind statistisch auf Landwirtschaft tatsächlich zurückzuführen. Wer erkrankt also wirklich? Das mittlere Erkrankungsalter liegt zwischen 50 und 60 Jahren. Wegen der langen Inkubation. Es sind überproportional viele Landwirte, Landwirtinnen, Försterinnen, Jäger, Jägerinnen, Hundebesitzer in ländlichen Gebieten, Menschen mit beruflicher oder lebensstilbedingter, ja, langanhaltender, intensiver Exposition zu Fuchs- oder Hundekot in der Umwelt. Also, der gelegentliche Wildkräutersammler im Frühling oder auch der, ich sag mal, der intensive Wildkräutersammler, die intensive Wildkräutersammlerin, hat kein Risikoprofil. Zumindest laut dieser Studie. Ja? Ich hoffe, allein das reicht jetzt schon mal aus, um dir die Angst zu nehmen. Kommen wir trotzdem nochmal darauf, ja, Wildkräuter sammeln. Wie gefährlich ist das jetzt wirklich? Das ist ja unsere Kernfrage. Wie gefährlich ist es in Bezug darauf, sich den Fuchsbandwurm einzufangen? Ja, du gehst in den Wald, pflückst Bärlauch oder sammelst die Brombeeren, machst dir ein Pesto daraus, machst dir ein leckeres Eis oder Limonade, sammelst die Brennnessel im Wald. Ist das jetzt russisch Roulette? Nein. Ja, anhand der Datenlage haben wir das gerade schon gehört. Erstens, auch hier wieder, es gibt zwei polnische Studien aus dem Jahr 2015, 2017, die in einem hochendemischen Gebiet Polens Bandwurm-DNA auf bis zu 23% von Wald, Beeren, Gemüse und Pilzen gefunden haben. Die haben für Schlagzeilen gesorgt. Zweitens, die internationale Fachwelt hat diese Ergebnisse kritisch hinterfragt. Ein Kommentar im Parasitology Research Journal aus 2016 weist darauf hin, dass es unplausibel ist, dass etwa Himbeeren, die ja nicht bodennah wachsen, zu 20% mit Fuchskot kontaminiert sind. Und Bandwurm-DNA finden ist nicht dasselbe wie infektiöse Eier finden. Ja? Also DNA kann von zerfallenen, längst inaktivierten Eiern stammen. So, und das ist halt wichtig, ne? Es gibt diese, es gibt da eine Studie, die eben sagt, ja, hier, wir haben sehr wohl nachweisen können, dass es hier eben aufgrund von Waldbeeren, Gemüse, Pilze da was gefunden worden ist. Aber es gibt eben auch die Stimmen, die sagen, nein, es stimmt nicht. Und es gibt noch eine dritte Untersuchung des kantonalen Laboratoriums Baselstadt aus 2018 und die hat genau das gemacht, was hierzulande relevant ist. Zum Beispiel Bärlauch analysiert. Das ist ja wirklich so das, was auch Menschen sammeln, die eigentlich gar nichts ansonsten mit Wildpflanzen am Hut haben. Bärlauch wächst ganz toll, richtig bodennah, ja. Und da wurden 29 Proben genommen aus Schweizer Märkten, aus deutschen Märkten, Privatgärten. Ergebnis: null Probleme mit Fuchsbandwurmeier. Also 0%. Und eine andere Studie, Schweizer Studie, hat Salat, Gemüse und Früchte untersucht, die für Primaten im Basler Zoo gekauft wurden. Auch da gab es keinen positiven Befund. Dann, das ist vielleicht auch sehr wichtig, die schon erwähnte Fallkontrollstudie von Peter Kern und Kolleginnen zeigt eben nicht, dass Beeren- oder Kräuterkonsum unter Erkrankten signifikant häufiger war. Also, dass die eine Erkrankung signifikant häufiger wäre. Und das ist der Goldstandard der epidemiologischen Risikobewertung. Und der sagt, es passt nicht zusammen. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Bedeutet, Wildkräuter sammeln ist nicht risikolos, ja. Das kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber das Risiko ist wirklich deutlich, 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 deutlich kleiner, als die kollektive Angst suggeriert. Ja, wer eine realistische, evidenzbasierte Risikoeinschätzung will, kommt dann am Ende zu dieser Empfehlung. Wasche dein Sammelgut gründlich. Das entfernt eben nicht hundertprozentig die Eier, aber einen Großteil. Wenn du das ganze Wildkraut dann über 70 Grad erhitzt, was wir eigentlich ja ganz oft nicht tun, dann gehst du auf die ganz sichere Seite und tötest ja da die Eier dann zuverlässig ab. Ne, was ist dann jetzt aber eben mit Pesto, Salat, Smoothie gerade? Wir wollen ja auch gerade die Rohkostqualität der Wildpflanzen nutzen. Ja, dann ist das mit einem erhöhten, also ich will dieses Wort erhöht überhaupt gar nicht in den Mund nehmen, aber mit Anführungszeichen erhöhtem Restrisiko verbunden, aber statistisch im Bereich seltener Naturereignisse einzuordnen. Ja? Was dann vielleicht noch viel wichtiger ist, ist, wasch dir nach der Gartenarbeit zum Beispiel oder nach einem Waldspaziergang die Hände. Ja? Entwurme deine Freigängerkatze und deinen Hund regelmäßig, vor allem in den Gebieten, wo der Fuchsbandwurm etwas häufiger auftaucht. Das senkt nämlich das eigentliche Risiko deutlich stärker als das Verzichten auf Wildpflanzen. Und was nicht hilft, ist zum Beispiel Einfrieren im Haushaltsgefrierschrank bei minus 18 Grad oder bis minus 18 Grad überleben die Eier erst bei minus 80 Grad. Also Trockeneisniveau werden die Eier sicher abgetötet. Und ich glaube nicht, dass wir solche Geräte gebräuchlich zu Hause haben. Also, meine persönliche Meinung dazu ist, dass das Risiko, was wir eingehen, wenn wir draußen im Wald Wildpflanzen sammeln oder überhaupt draußen in der Natur Wildpflanzen sammeln, so geschwindend gering ist, dass ich dieses geschwindend geringe Risiko liebend gerne eingehe und stattdessen einfach beherzt im Wald zugreife, wenn es wieder Brombeeren gibt, wenn es wieder Himbeeren gibt, wenn ich ein tolles Brennnesselfeld dort finde, wenn ich Girsch finde, wenn ich Bärlauch finde. Und ich gehe sogar dieses Risiko ein, wenn ich auf dem Feld Erdbeeren sammle. Also, und das finde ich übrigens noch mal ganz kurz nebenbei gesagt, noch einen wichtigen Fakt. Ich finde es sehr witzig, dass, oder was heißt sehr witzig? Ich finde es sehr interessant, dass die Menschen, die anfangen, sich mit Wildpflanzen zu beschäftigen, Angst haben vor dem Fuchsbandwurm, weil sie ja massenhaft auf den Wildpflanzen zu finden sind. Und auf der anderen Seite sich wahrscheinlich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, dass sie auch von, also Feldsalat vom Feld, Erdbeeren vom Feld essen und da der Fuchs ja eventuell auch mal vorbeikommt. Und das haben die meisten Menschen gar nicht im Bewusstsein. Und ich hoffe sehr, dass ich mit dieser wirklich sehr zahlenbasierten Folge zeigen konnte, dass das Risiko eben wirklich geschwindend gering ist. Jetzt gibt es noch einen letzten Punkt, wie ich finde. Was ist denn eigentlich, wenn es doch passiert? Behandlung heute. Denn ich glaube, das, was allgemeingültig noch so in den Köpfen herumschwebt, ist, der Fuchsbandwurm ist tödlich. Ja, und deswegen macht es ja auch so eine große Angst. Ah, da ist was, was mich töten kann da draus. Und früher war es tatsächlich als unheilbar bezeichnet. Das stimmt aber heute so nicht mehr. Ja, die alveoläre Echinokokkose ist immer noch ernst, definitiv. Nicht harmlos, ich möchte das auch nicht verharmlosen. Aber die Behandlungsmöglichkeiten haben sich in den letzten 30 Jahren fundamental verbessert. Ja, es gibt da zwei Therapieansätze. Erstens komplett chirurgische Entfernung. Ja, wenn der Befund früh genug erkannt wird und gut lokalisiert ist, kann eine sogenannte RO-Resektion durchgeführt werden. Das ganze Gewebe wird dann einfach entfernt mit Sicherheitsabstand und anschließend gibt es dann 2 Jahre eine Begleittherapie. Und zweitens, wenn die Operation nicht möglich ist, weil einfach zum Beispiel schon zu viel Lebergewebe betroffen ist, dann wird langfristig manchmal lebenslang mit Albendazol behandelt. Das ist ein Wurmmittel, das das Wachstum der Larven hemmt. So, und eine Prognose, eine viel zitierte Studie aus dem of Hepatology, oh Gott, meine Aussprache ist so schlimm, von 2008, da ist der Autor Paul Torgerson, der lautet Untertitel von einer tödlichen Krankheit zu einer gut kontrollierbaren Infektion. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und Patientinnen, die heute behandelt werden, haben in vielen Fällen wirklich eine nahezu normale Lebenserwartung. Ja? Die echte Schwierigkeit ist nicht die Therapie selbst, es ist eben die Früherkennung, ja? Weil die Krankheit 10 bis 15 Jahre so vor sich hinschleicht, wer in einem Endemiegebiet lebt und unklare Oberbauchsymptome hat, sollte sich auf Echinokokkose einfach mal testen lassen. Und hier reicht eine Blutprobe. Ja, also unklare Oberbauchsymptome. Wenn man das hat, dann könnte man mal testen gehen. Ja. Wer also gefragt hat, was tun, wenn ich Angst habe, mich angesteckt zu haben. Die Antwort ist nicht, hör auf Bärlauch zu essen. Die Antwort ist, wenn du wirklich beunruhigt bist, lass dich einfach beim Hausarzt testen. Das ist eine ganz normale Blutuntersuchung. Und jetzt so im letzten Punkt würde ich einfach total gerne auch nochmal auf diese ganze Panikmache eingehen und hier nochmal die Fakten sprechen lassen. Lass mich da nochmal ein paar konkrete Beispiele bringen für das, was im Netz und in Boulevardmedien tatsächlich zu finden ist und was die Wissenschaft dazu sagt. Ja, Behauptung 1 ist, in manchen Regionen sind 75% der Füchse befallen. Das macht jedes Bärensammeln zum Risiko. Fakt ist, stimmt teilweise, ja, in Süddeutschland und der Nordschweiz sind tatsächlich 35-65% der Füchse Träger. In manchen Mikroregionen sogar mehr, aber ein hoher Anteil befallener Füchse führt nicht automatisch zu einer hohen Krankheitslast bei Menschen, ja. Trotz dieser Fuchsdurchseuchung erkranken in Deutschland trotzdem eben 25-30 Menschen pro Jahr. Und die Übertragung auf den Menschen ist offenbar eben viel ineffizienter, als es als es ist oder als dargestellt wird. Dann gibt es eine zweite schöne Behauptung: Wer in den Wald geht und nur eine einzige Beere mit Fuchskot isst, riskiert sein Leben. So erstens mal ganz abgesehen davon, ich würde natürlich nie dort sammeln, wo sich Kot befindet. Und ja, jetzt haben wir schon gehört, die Eier, die haben einen sehr langen Lebenszyklus. Es dauert Monate, bis die dann wirklich abgestorben sind. Und bis in der Zeit ist der Kot vielleicht auch schon zerfallen. Ja, aber Fakt ist hier auch, eine einzelne Exposition reicht theoretisch, aber die Forschung, die weist eben auch darauf hin, und das ist mehrfach belegt, Menschen sind relativ resistente Fehlwirte. Bei Studien finden sich Antikörper gegen den Fuchsbandwurm bei deutlich mehr Menschen als tatsächlich Erkrankten. Und das spricht eben dafür, dass das Immunsystem in vielen, also viele Infektionen erfolgreich sogar abwehrt, ja. Es braucht wohl typischerweise eine wiederholte oder hohe Eierdosis, damit eine Erkrankung entsteht. Und das passt auch zu den Beobachtungen, dass Landwirte und FürsterInnen die hauptbetroffenen Menschen sind. Ja, das sind nämlich eben die Menschen, die immer und immer und immer wieder damit in Berührung kommen. Dann gibt es noch die Behauptung 3. Manche Wildkräuter-Communities sagen nämlich das Gegenteil. Der Fuchsbandwurm ist reine Erfindung der Lebensmittelindustrie, um Wildkräuter zu diskreditieren. Das ist natürlich auch Quatsch, ja, wenn man so auf das andere Ende schaut. Das ist eine schwere Erkrankung. Das darf man auch, es ist einfach Fakt, ja. Aber die Krankheit ist unfassbar selten, ja. Und das bedeutet jedoch nicht, dass es erfunden ist. Ne? Vielleicht wird es eben einfach nur manchmal missbraucht und es wird schlimmer dargestellt als die Zahlen und Fakten dann letztlich tatsächlich belegen. So. Und sowohl die Verteufelung, sage ich mal, des Wildkräutersammelns als auch die Verharmlosung gehen nicht meiner Meinung nach, verfehlen auch ganz einfach die Realität. Und die Wahrheit liegt wie immer so ein bisschen im Mittelfeld. Statistisch können wir aber ganz klar sagen, so, hör mal, das Risiko ist einfach geschwindend gering. So, zum Schluss, ja, ich hoffe, wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnehmen solltest, dann dieser, der Fuchsbandwurm existiert. Er ist ernst, aber er ist für dich als Wildkräutersammlerin kein realistisches Hauptrisiko. Ja? Ich habe es jetzt ganz oft gesagt. In Deutschland erkranken jedes Jahr zwischen 25 und 50 Menschen. Ja, und selbst wenn die Dunkelziffer bei 100 liegt, rein theoretisch, ist es immer noch super gering. Die meisten davon leben in, sogenannten Risikogebieten, sind über 50, sind beruflich oder lebensstilbedingt langjährig intensiv in der Landwirtschaft tätig, beispielsweise Jägerinnen, Jäger und auch Menschen, die Hunde im Wald herumlaufen lassen, sind eher gefährdet. So, und die größte Risikofaktorstudie der Welt zu diesem Thema, Kern und Kolleginnen 2004, hat den Verzehr von ungewaschenen Wildkräutern und Beeren ausdrücklich nicht als signifikanten Risikofaktor identifiziert. Und eine Schweizer Untersuchung von 29 Bärlauchproben fand null Befund. So, was ist jetzt vernünftig? Ja. Sammle doch einfach deine Wildkräuter und genieße es. Wasch das Kraut ordentlich. Du solltest natürlich nur dort sammeln, wo du keinen Kot direkt irgendwie 5 Zentimeter daneben liegen hast. Grundsätzlich sollten die Stellen, wo du sammelst, ordentlich aussehen, gut, gesund aussehen. Und wenn du das ganze Kraut auf 70 Grad erhitzt, tötest du auf jeden Fall die Eier. Aber ganz ehrlich, ich möchte die Wildpflanzen auch roh genießen können und tue das auch weiterhin. Ja. Und im Übrigen, wer jetzt wirklich um seine Gesundheit besorgt ist und im Wald unterwegs ist, sollte sich deutlich mehr Sorgen um Zecken machen. Da werde ich auch mal eine Folge zu machen, was es mit den Zecken auf sich hat, wie ich mich vor den Zecken auch schützen kann. Und wenn du dazu auch mal eine Folge hören möchtest, schreib mir total gerne. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, und ich hoffe so, dass dir diese Folge geholfen hat, diese alte Angst, die uns immer wieder eingetrichtert wird, was ist mit dem Fuchsbandwurm, jetzt einfach neu einzuordnen, aufgrund von Daten und Fakten wissenschaftlicher Studien und nicht aufgrund von Panikmache, irgendwelchen Legenden, Gerüchten und Klatsch und Tratsch. Ja? Und ich würde mich total freuen, wenn du diese Folge auch an die Menschen gerade weiterleitest, die diese irreale Angst in ihrem Kopf haben und genau deswegen darauf verzichten, sich intensiver mit Wildpflanzen auseinanderzusetzen. Also diese Folge soll vor allem Menschen erreichen, die sich aufgrund dieser irrationalen Angst bis jetzt davon haben abhalten lassen, Wildpflanzen zu sammeln, sich mit Wildpflanzen gesund zu ernähren, sich mit Wildpflanzen zu beschäftigen. Und für die Menschen, die diese Angst immer noch mit sich tragen, obwohl sie schon dabei sind, Wildpflanzen zu sammeln und zu genießen. Und ich hoffe, könnt jetzt demnächst mit noch mehr Genuss in ein Brennnesselblatt oder in eine Brombeere beißen. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte sie total gerne. Aber nur abonniere auch super gerne unseren Newsletter oder meinen Newsletter von Luna Herbs. Alle Links findest du auch in den Shownotes und ich werde auch die Quellen mit angeben, zu dieser Folge, dann kannst du selber da auch nochmal reinschauen. Wie gesagt, wer auch wirklich ja gutes ja Nachschlagewerk hat zu diesem Thema, ist eben das RKI. Die haben einen Ratgeber rausgebracht. Schau da einfach mal rein. Alles, wie gesagt, in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Dann wird es bestimmt auch wieder etwas leichter. Das war ja heute ein etwas schwereres Thema. Mach's ganz gut. Viel Spaß draußen beim Sammeln der wundervollen Wildpflanzen. Alles Liebe und danke, dass du zugehört hast.